Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Veranstaltungen schon gemacht. Ich würde ganz gerne mal wissen wollen, gibt es jemand, der bei den ersten Sachen dabei war? Gibt es da mal ein Handzeichen oder seid ihr alle jetzt das erste Mal in dieser Runde? Ah, da haben wir jemand. Da gibt es noch jemand. Also ich will gar nicht groß sowieso da vorne. Wir haben ja eine ganz treue Hörerin. Ich will das jetzt gar nicht groß zusammenfassen, was wir bis jetzt alles ermittelt haben, denn heute möchten wir ganz konkret in ganz typische Fehler einsteigen, die man also als Schreiber, als Autor macht. Und da gibt es eben also Erfahrungen. Und wir haben eine wunderbare Gruppe heute wieder zusammengestellt. Also strahlend fange ich jetzt erstmal an, weil sie mich so anstrahlt. Patricia, du hast Pech gehabt. Anke Gasch. Anke, das ist nicht gemein. Nein, nein, das ist einfach nur, so machen wir das jetzt. Anke Gasch, Chefredakteurin der Federwelt und des Self-Publishers.
Nee, Self-Publisher macht meine Kollegin Jennifer Jäger, auch eine wunderbar fröhliche junge Frau.
Ja, ganz kann ich
jünger
bestätigen.
Als ich.
Noch jünger, als das denn überhaupt schon erlaubt.
Ist erlaubt. Die Federwelt ist ein Fachmagazin rund ums Schreiben und der Self-Publisher, wie der Name schon sagt, wendet sich hauptsächlich an Selbstverleger und bietet das verlegerische Wissen dazu.
Super. Und Patricia Prolenzi, die genauso strahlt und, aber ich muss ja irgendwie einen Anfang finden, eine Self-Publisherin, die weiß, dass man Bücher nicht unlektoriert auf den Markt werfen darf und uns vielleicht erzählen kann, was ihre Anfängerfehler so waren. Und was sie so vom Anfangs verkehrt gemacht hat und wo der Herr Lektor geholfen hat. Und Hans-Peter Röntgen, der uns bei all diesen Touren durch das Thema Lektorat hier wunderbar immer dabei gewesen ist, wunderbar assistiert hat, der also auch ein Autor ist, der über Themen, Problematiken des Lektorats wunderbar geschrieben hat und sicherlich auch einiges sagen kann. Ich fange jetzt mal mit Patricia an. Patricia, was waren die ersten brutalen Fehler, die du gemacht hast und die dir dein Lektor vielleicht aufgezeigt hat?
Also, da war ich wirklich selber schuld. Ich hatte ein tolles Roman geschrieben, hatte ich mir schon vorab so Blogger, befreundete Blogger besorgt und dann kam ich auf die tolle Idee, also das war ein bisschen unfreiwillig, ich kam dann auf die Idee, diese Vorbestellungsfunktion von Amazon zu benutzen. Und ich habe dann etwas zu früh, also das unlektorierte Manuskript, hochgeladen. Weil Amazon, sonst vergesse ich das. Und dann habe ich das Ganze einfach hochgeladen und ich habe nicht darauf geachtet, dass unter dran stand ganz klein, die letzten 3 Tage vor der Publikation darf das Manuskript nicht mehr geändert werden. So, und das war der 24. Dezember 2014, das vergesse ich nie. Alle Vorbestellungen... Da hat er schon einen Rang in Amazon. Alle Vorbestellungen sind so rausgegangen mit diesem unlektorierten Manuskript. Ich, 1 Minute nach Mitternacht, habe ich dann das mittlerweile lektorierte Manuskript hochgeladen. Und zu meinem Pech ist das Ding ganz schnell in Amazon ganz oben gestiegen, zwischen 30 und 40, also Rang, das ist ein Thriller. Und dann, ich habe gedacht, naja gut, das sind die Leute, die haben Kindle, die synchronisieren das, leider nicht. Da waren ein paar Blogger, die ganz, ganz übel das, empfunden haben. Und da gab es stundenlang eine Diskussion in verschiedenen Facebook-Gruppen und ein richtiger Shitstorm gegen mich. Und da waren so Fragen wie, wie kann das sein, das ist ein blödes Buch, das ist total voll mit Fehler, das kann nicht so mit richtiger Sache zugehen. Und da ist irgendwas, ich habe auch gedacht, mein Gott, ich kann noch nicht Amazon bestechen, ne, da wird ich schon einen Rang bekommen. Aber irgendwann wurde ich von anderen, von Freunden benachrichtigt, dass das gerade in Gang ist. Und dann bin ich rein und da ist mir wirklich das Herz in die Hosen gefallen. Weil ich habe gedacht, ich habe meine ganze Karriere als Schriftsteller jetzt vermurkst. Aber ich fand die Bemerkungen so krass. Also mir ging es wirklich schlecht. Ich hatte wirklich körperliche Ausfallerscheinungen. Zitter und ich habe geheult und ich war total geschockt, weil das war wirklich bösartig, was da gelaufen ist.
Aber das war der Preis der Gier.
Ja, ja.
Du wolltest aber unbedingt rauskommen.
Ist noch nicht
fertig. Konntest nicht abwarten, du konntest nicht das machen, was man normalerweise tun sollte, sondern wolltest gleich die Likes und Klicks.
Und dann kam ich auf die tolle Idee, um das zu Ende zu bringen, ne? So dieser Shitstorm. zu schreiben, ja, ich beruhige die jetzt. Ne? Ich sage, ja klar, ich habe das jetzt gemacht, aber das war klar, das habe ich nur gemacht. Ich bin mit allen meinen 3750 Leser ins Bett gestiegen. Und mit den Frauen war schwierig für mich, aber für den Rang mache ich das. Und dann ging's ab. Und seitdem habe ich eine Fraktion, die Hälfte von Facebook hasst mich. Die andere Hälfte liebt mich dafür. Und das Buch war trotzdem erfolgreich, aber sowas möchte ich nicht mehr erleben. Nicht mehr. Mein Lektor ist heute Michael Lohmann. Das habe ich habe mehrere dann Lektoraten durchführen lassen und ich bin ganz glücklich darüber. Und dann geht nie mehr sowas raus. Das empfehle ich niemandem. Also das waren wirklich schlimme Tage für mich.
Gehen wir mal konkret in die Themen rein. Was macht man denn? Was sind die ganz schlimmen Fehler? Also ich kenne so, ich bin ja kein Lektor, Anke. Also ich kenne das eben, der berühmte, ich hatte neulich einen Roman, habe ich auch schon erzählt, da wird im zweiten Kapitel jemand ermordet und im dritten Kapitel geht jemand in eine Bar und der Tote gibt
ist
ihm ein
auferstanden.
Bier.
Ist wieder auferstanden.
Ja, ja, und dann schreibe ich dem Autor an und ich sage, das kann irgendwie nicht ganz sein. Der Mann ist doch schon tot. Also das ist aber so wahrscheinlich so ein banaler Fehler, den man macht. Weil man
kann sagt, alles passieren. Ja? Die Augenfarbe wechselt, die Namen wechseln im Laufe des Manuskriptes, sind alles Dinge, die wir kennen, die locker, gerade die Augenfarbe, ne, ist berühmt.
Die Augenfarbe.
Augenfarbe, ja? Haarfarbe bei Frauen, auch die Körbchengröße, also das wechselt schon mal wild durch. Und wir werfen auf solche Dinge natürlich einen Blick von außen. Und ich rede aber nicht so gerne von Fehlern. Also als Lektorin, als freie Lektorin rede ich echt nicht so gerne von Fehlern, weil das sind Dinge, die wir einmal machen, für die wir den Blick geöffnet kriegen. Und ich vertausche lieber zwei Buchstaben und sage, das sind Helfer. Das sind Entwicklungspotenziale. Das habe ich von meiner Freundin, die ist DVNLP-Coach, die deutet alles immer ganz mal nett um. Und ich finde das sehr hilfreich, weil wir Autoren enden auch schnell damit, dass wir uns beschimpfen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir sollen diese Dinge alle machen. Schlimm ist nur, wenn wir an einer Stelle verharren und uns nicht entwickeln. Und die Entwicklungshelfer gilt es einfach zu nutzen. Und ich würde auch nicht von schlimmen Fehlern sprechen, würde da gar nicht abstufen, sondern es gibt viele Dinge, die ein Buch gut machen. Und zum Beispiel, was mir immer wieder ins Auge springt, eins der ersten Dinge, die viele Autoren haben schon mal gehört, Texte sollen bildhaft sein, lebendig, metaphorisch. Und was fangen wir als Anfänger an? Wir schmeißen mit Adjektiven um uns. Ich sage immer, das sind die Adjektive, die in Rudeln auftreten. Damit Sie sich überhaupt mal was darunter vorstellen können, ich finde das immer so, wir reden immer so trocken und diese Übersetzung in die Praxis, das ist so schwierig. Und damit Sie sich was darunter vorstellen können, habe ich einen Text vorbereitet, den lese ich Ihnen an, damit Sie überhaupt mal wissen, wovon ich überhaupt spreche. Also, es war früher Morgen. Adam trennte seinen Kopf nur widerwillig von seinem weichen Kissen und schlug kräftig auf seinen Wecker. Was würde ich als Lektorin machen? Was meinen Sie, wie ein Schlag ist? Gibt es einen sanften Schlag? Also wenn es ihn gibt, ja, dann muss ich das dazu schreiben. Wenn es wirklich jemand ist, das wäre ein Adjektiv, das würden wir drin lassen, ne, Hans-Peter, wenn es beabsichtigt. Das scharfe Messer oder der kräftige Schlag, das brauchen wir nicht. Da gehen wir ran. Da sagen wir Bescheid und fragen, ob das notwendig ist. Dass er seinen Kopf nur widerwillig trennte, das finden wir eigentlich okay, weil das sagt uns was über den Adam, über die Figur. Es war früher Morgen, darüber können wir diskutieren. Ne? Ist es wirklich wichtig? Wenn das tatsächlich für unsere Geschichte wichtig ist, ja, wie früh ist es denn? Vielleicht sagen wir dann auch tatsächlich eine Uhrzeit, das ist was wir mit dem Autor besprechen würden. Und streichen würden wir dann wahrscheinlich, oder zum Streichen raten würden wir bei dem kräftig. Möchtest du weitermachen mit so typischen Sachen?
Ja, ich kann einfach eine andere Sache sagen, was also auch sehr häufig am Anfang passiert. Und auch ist das ist etwas, wo man einfach dazu lernt. Und deswegen finde ich deine Bemerkung, dass das also jetzt keine Fehler sind, weswegen man in der Hölle landet, sehr genau. Gut.
Es gibt keine Schreibhölle.
Das sind einfach Sachen, die muss man dazu lernen. Die
Nein.
Hat jeder mal gemacht im
ja,
Anfang.
Ganz genau.
Das geht mir genauso. Ich habe auch schon Adjektive reingebaut, wo sie nicht reingehören. Ich streiche auch immer, wenn ich einen Text überarbeite, die Hälfte meiner Aber und Uns weg, weil es einfach zu viele sind, auch wenn ich Aber und Uns sehr liebe. Aber, jetzt
aber
kommt
wieder immer das mal gucken, aber, ne, ob man ein Aber streichen kann. Ja.
Aber ich wollte eigentlich über Rückblenden reden. Das ist eine sehr beliebte Sache am Anfang. Ihr fangt mit eurem Kommissar an und dann fällt euch ein, ach, da muss ich dem Leser jetzt aber noch was erklären. Nicht? Der Kommissar fährt jeden Tag, also auch bei strömenden Regen, in seine Arbeitsstelle. Und da muss ich dem Leser jetzt unbedingt erklären, das liegt daran, weil er nicht mehr Auto fährt, seitdem er mal mit überhöhter Geschwindigkeit verunfallt ist und dabei ist sein Sohn gestorben. Wunderschöne Rückblende und etwas, was ich euch sofort rausstreiche. Warum? Am Anfang kennt noch niemand diesen Kommissar. Da interessiert noch überhaupt nicht das Vorleben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, man kann Rückblenden auch aufteilen. Man kann also den Kommissar einfach in strömenden Regen da zur Polizeidirektion fahren lassen und ein Kollege sagt, ach verdammt nochmal, wann lernst du endlich, dass dadurch dein Sohn auch nicht wieder lebendig wird? Punkt, Schluss, nichts weiter.
Und da wird's ja spannend, da sind wir bei den offenen Fragen. Ne?
Da sind das wir bei den offenen Fragen. Viele Rückblenden versuchen, alles zu erklären. Alles zu erklären, das ist begreiflich, macht jeder am Anfang. Aber sollte man nicht tun, sondern nur so viel, dass also so Spannung aufkommt und der Leser denkt, was steckt da eigentlich dahinter? Ja. Was war da mit dem Sohn?
Neugierig wird, ne?
Wenn ich jetzt gleich mal konkret als Autor dazu fragen darf, also um das zu verhindern, dass ich dann ständig die Augenfarbe verwechsle oder die Körbchengröße, wie du so schön sagst, lege ich dann am besten gleich ein Datenblatt über meinen Protagonisten an. Patricia, hast du sowas gemacht?
Ja.
Also du beschreibst deine Protagonisten und dann sagst du, weiß ich was, der ist 1,80 groß, nur für dich, damit du immer wieder darauf zurückgreifen kannst.
Ich habe eine Figur-Datenbank und ich bin furchtbar vergesslich. Und dann vergesse ich immer, wie heißt der und die Haarenfarbe. Also das Geschlecht behalte ich noch bei. Aber alles anderes. Und mein Lektor ab und zu fragt, sag mal, wer ist jetzt? Das ist Luise. Und ich sage, so, wie war sie so? Plötzlich packt eine Luise hier auf. Und ich sage, da gucke ich rein. Ne? Und da habe ich wieder, also ich vergesse immer die Namen, verwechsel ich die Namen, Augenfarbe, Größe, das Alter. Also das vergisst man, wenn man da so, keine Ahnung, ich bin so ein Vielschreiber.
Also das wäre eine Hilfestellung, sich so ein Datenblatt zu machen.
Ja.
Was gibt es für Hilfestellungen, wo du sagst, wie vermeide ich Infodump? Kann ich mir dann ein großes Schild an die Tür machen, schreiben, vermeide Infodump, mach keine Retros rein, also keine Rückblenden.
Erstmal überhaupt zu wissen, einfach überhaupt dieses Wissen erstmal zu haben und dieses Wissen zu verinnerlichen. Und bis das wirklich von hier oben bis da ganz hinten gesagt ist bei uns Autoren. Das dauert eine Weile, das müssen wir mehrere Male gelesen und gesehen haben. Und dann irgendwann springt uns das ins Auge. Und das geht uns mit unseren eigenen Texten auch so. Wir lekturieren auch gegenseitig und sagen, du hast doch nochmal ein Aber zu viel. Das ist völlig normal. Aber das Wichtigste ist, dass sie selber einen Blick dafür gewinnen, dass sie merken, wo sind diese Entwicklungsstellen, wo muss ich drauf gucken. Und dann hilft natürlich so eine Liste zu haben, Infodump, wo zu viel Informationen kommen, wo mir eine Figur durcherklärt wird, wo ich sie eigentlich wie ein Film, wenn ich ein Buch lese, möchte ich in einen Film geschossen werden und möchte diesen auch erleben. Und alles, was mich aus diesem Erleben rausreißt, sollte ich als Autor oder Autorin vermeiden. Ist wichtig. Und so, was ich noch mache als Hilfestellung, dass ich das Ganze auch visualisiere, dass ich mir ein Setting, was ich mir ausgedacht habe, an die Wand pinne, dass ich die Figur, manchmal habe ich einen Schauspieler, der mich inspiriert oder einen Menschen aus dem realen Leben, da habe ich dann ein Foto und da gucke ich hin und da steht das dann dran und da hängt dann eine ganze Wäscheleine, was zum Leidwesen meiner Familie hängt dann sowas rum. Oder die Wand ist durchplakatiert mit solchen Dingen, aber ich lebe dann in meiner Story World, sagen wir, in dieser Geschichtenwelt, die ich mir aufgebaut habe und das hilft mir, diese Dinge nicht zu vergessen.
was auch sinnvoll ist. Also ich komme aus der IT-Branche eigentlich. Es gibt genug Programme, die dabei unterstützen. Ich hatte auch angefangen mit den Flurplakatieren.
Papyrus zum Beispiel?
Ich benutze Papyrus, wie ich glaube 80% der Self-Publisher oder mehr. Und da gibt es zum Beispiel eine Figur Datenbank und aus der Version 8, ich mache jetzt ganz unverschämt ein bisschen Werbung für den Uli.
Nein, das ist ein Programm, was viele
Self-Publisher
verwenden, das ist völlig okay.
Und Recherche-Datenbank ist mittlerweile integriert, die verwende ich sehr ausführlich mittlerweile. Da kann man die Links von Internet direkt mit dem Text und dann muss man nicht jedes Mal auf Zettel und solche Sachen. Also mit dem Zettel habe ich aufgehört, nachdem ich dann 6 Meter lang den Flur plakatiert hatte und die Katze hat es mir durcheinander gebracht. Das war's dann. Also ich mache das elektronisch, aber jeder macht es anders.
Genau, finden Sie Ihren eigenen Weg. Also das ist auch so ein bisschen ausprobieren und jeder Mensch ist anders, jeder Jeck ist anders, wie wir im Rheinland sagen. Und das darf auch so sein. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern nur das, was für Sie und Ihr Projekt passt.
Also das Streichen, die Delete-Taste ist wirklich ein wunderbarer Freund eines jeden Autors. Einfach auch mal testweise streichen. Also man kann einfach mal eine Seite nehmen, testweise, also alle Adjektive raus, die beiden nebeneinander legen. Da sieht man sofort, welche Adjektive brauche ich und welche sollte ich besser weglassen. Und das Gleiche ist auch in Dialogen. Also ihr müsst euch einfach mal anhören, wie sprechen einfach Leute. Ich streiche in Dialogen bei den ersten Seiten, die mir Leute zuschicken, oft sehr viel weg. Und die Dialoge werden dann besser.
Kann ich
also wenn man zum Beispiel viele Nebensätze reinmacht, die wenigsten Leute sprechen also mit komplexen grammatikalischen Formen, wo alles richtig und gut ist und jeder Nebensatz korrekt abgeschlossen wird. Wenn ihr einen Philosophieprofessor habt, den könnt ihr so sprechen lassen. Aber die normalen Leute sprechen so nicht. Streiche ich zusammen. Am besten ist es dann immer, wenn daraus ein Ping-Pong-Spiel zwischen zwei Sprechern entsteht oder zwischen noch mehreren. Weil das ist die Spannung, der eine will das, der andere will das und jeder versucht im Dialog seine Sache durchzusetzen.
Ich mache es sogar ganz krass. Ich schreibe einen Dialog fertig und wenn das mir nicht gefällt, gehe ich hin und lösche ich jede zweite Teil und dann habe ich richtige Sprünge drin und dann mache ich nur ein bisschen und die sind immer so ganz spannend. Unbeantwortete Fragen. Zum Beispiel. Und das bestätigen mir auch die Leser, dass ich sehr spannend schreibe. Ne? Da bin ich wirklich, das ist mein Metier. Und
das ist aber jetzt eine Eigenwerbung. Patricia Prudenzi, findet man die Bücher dann unter Patricia Prudenzi?
Ja, klar. Ja,
also wir wollen hier keine Werbung machen. Und nach Ausblenden dieser Werbepause
gehen wir weiter zu den Dialogen.
Genau. So, das sind so Tricks, die habe ich auch in Seminaren gelernt von anderen Leuten, die viel besser das können als ich. Und das ist zum Beispiel ein Dialog, wenn das zu lang ist, das nervt mich selbst. Ich lese es mir laut vor, auch manchmal im Hotel. Die Leute nehmen dran, denken, die spinnt jetzt wieder. Ja, also laut. Und dann, wenn ich das merke, dann zack, weg. Und dann gehe ich hin und wenn es mir immer noch nicht gefällt, jeden zweiten Satz lösche ich und dann habe ich Sprünge. Und dann fange ich an, brauche ich jetzt hier eine Antwort auf diese Frage? Nein, weiter. Ausprobieren. Löschen ist immer gut. Mein Manuskript hat jetzt momentan 1000 Seiten. Den bringe ich jetzt auf 300 unter. Also nur
da
so
Da wir jetzt beim Product Placement sind, in der Federwelt gibt es ja auch immer wieder konkrete Beispiele dafür, wie man mit Lektorat arbeiten kann. Also ich glaube, das ist ganz nützlich als Autor, so ein Heft zu lesen.
Ich finde das sehr nützlich. Ich lerne von meinen Kollegen auch immer noch und immer wieder gerne dazu. Jeder von uns hat eine ganz andere Art. Jedem springen auch andere Dinge an. Jeder hat so sein Steckenpferd. Und man kann so, ja, das ist ein Lektorat, das heißt Textküche und es ist ein Lektorat zum Mitlernen. Also mir gefällt das sehr gut. Ich habe noch was Textpraktisches für Sie. So, jetzt macht mein Mund auch, was ich will. Einfach noch mal zum Miterleben, worauf wir aufmerksam machen. Eva, du hast dir ja die Haare schneiden lassen. Ja, hab ich. Wie wirkt das auf Sie als Leser? Genen? Pures Gehen. Sie wissen schon, Eva hat sich die Haare schneiden lassen. Das Erstaunen der zuerst sprechenden Figur haben Sie mitbekommen. Evas Bestätigung brauchen wir nicht. Als Lektor machen wir darauf aufmerksam. Das ist ein Satz zum Streichen. Was uns noch passiert? Was für ein Albtraum, sagte Roswitha augenrollend. Du wirst darüber hinwegkommen, Mutter. Meine Haare sind meine Angelegenheit. Und damit basta, fauchte Eva. Aber dein Vater, und auf allen Hochzeitsbildern leuchtest du dann wie eine Ampel, jammerte Roswitha. Wir haben hier eine Anhäufung von formelhaften Redewendungen. Wir Fachleute sagen Inquid-Formeln auch dazu. Und wir würden jedem Autor dazu raten, zu überlegen, ob er manche formelhafte Redewendung nicht einfach in Handlung auflösen kann. Oder streicht.
Aber jetzt würde ich ganz gerne auch mal diesen Text lektoriert hören. Also was würdest du denn nun aus diesem Text machen, Frau Lektorin?
Nee, das ist nicht mein Job.
Oh.
Das ist
muss
tatsächlich,
der Autor machen.
Das
Nein,
muss der Autor selber
der Autor
machen. Ich also, gebe
aber
eine
das
Rückmeldung.
Hat er sich ganz anders vorgestellt.
Wenn er das von mir möchte, wenn er von mir einen Vorschlag möchte, kann er den bekommen. Aber ich schreibe immer wie Anke Gasch. Und der Autor soll bitte so schreiben, wie er schreibt. Ich gebe ihm Anregungen, ich sage ihm, wie etwas auf mich wirkt. Aber den Autorenjob, das ist bitte schön seiner.
Das ist vielleicht auch ein weit verbreiteter Irrglaube, zu denken, der Lektor verbessert halt mein Bild, mein Buch oder mein Manuskript stilistisch, schreibt das quasi um und danach wird's der große Knaller. Also ihr seid mehr Hilfesteller, ihr seid mehr Hilfe zur Selbsthilfe, könnte man wahrscheinlich auch da in diesem Fall sagen. Ihr versucht mehr Wegeweiser zu sein, in welche Richtung der Autor sich bewegen sollte, wie er seine Dialoge auflösen sollte. Wie ist es denn zum Beispiel mit Bindfaden setzen?
Also ich wollte noch mal kurz hier
okay,
drauf.
Gut.
Also ich würde jetzt schon an so einem Beispiel einfach erklären, dass man da diese Inquits einfach streichen kann, braucht man nicht. Der Dialog ist so klar, braucht man überhaupt nicht dazu zu schreiben, dass sie die Augen rollt oder faucht oder jammert. Das ergibt sie aus dem Dialog. Wenn sich was aus dem Dialog ergibt, kann man den Rest wegstreichen und das Beispiel würde ich einfach dann streichen und sagen, schau mal auf deinen nächsten Seiten, dass du selber das so streichst. Also deswegen mache ich auch nicht so ein ganzes Manuskript durch, sondern sage eben anhand der ersten Seiten, das und das könntest du gut berücksichtigen in der Zukunft.
Ich kann es denn noch nicht stehen lassen ohne Inquid. Also ich will ja auch nicht bei, ich sag mal, 5 Dialogsätzen 5-mal dahinter zu stehen haben, sagte.
Das stört die meisten Leser nicht, 5-mal sagte. Aber die Erfahrung zeigt einfach, man kann es auf 2-mal sagte zusammenstreichen. Wenn man so bei jedem dritten Dialogsatz sagt, das sagt der, damit der Leser drin bleibt. Aber wenn man dann immer sagt, du Idiot, schrie er wütend. Ich meine, dass jemand, wenn er sagt, du Idiot, nicht gerade freundlich gesinnt ist, das ergibt sich eigentlich draus. Ja. Nicht? Also mit dem sagte er, dass Stephen King hat das auch erläutert, man muss beim sagte er das nicht immer sich neue Formulierungen ausdenken.
Was wir auch vorschlagen, ist, damit der Leser überhaupt am Anfang erstmal weiß, wer spricht denn da? Also Redner und Gegenredner, dann lösen wir ein, was für ein Albtraum, sagte Roswitha augenrollend auf, einfach auf, indem wir sagen, Roswitha rollte mit den Augen. Was für ein Albtraum! Das funktioniert auch. Also es gibt viele Wege, die nach Rom führen.
Ich komme nochmal auf meine Bindfadensätze. Das Programm Papyrus hat ja eine wunderbare Funktion, die also mir was sagt, wie schwer ein Text verständlich ist und die ist definiert auf der Wortmenge eines Satzes.
Kannst du mal bitte kurz definieren, was Bindfadensätze sind?
Also Bindfadensätze sind genau genommen Endlossätze, die nicht darin bestehen, dass man also Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, sondern immer wieder weiter, vielleicht noch mit einer konditionalen Wendung, mit irgendeiner neuen Schleife durch das Leben meandert und dabei erwähnt, dass dort auch links vom Rhein und rechts vom Rhein noch eine Burg, auf der damals Graf Theobald der 44. wohnte und Gut, also das heißt also so endlos schleifen. Thomas Mann war ja berühmt dafür. Und bei dem Papyrus-Programm würde Thomas Mann also als vollkommen durchfallen. Man kann das glücklicherweise einstellen. Gibt es dazu Tipps und Tricks, wie man damit umgeht, dass man also aus diesem Mäandern herauskommt?
Ja, also es gibt einen ganz einfachen Trick, einen Punkt machen. Also das mache ich auch immer wieder. Also vor allem dann, wenn so vieles so Unterschiedliches hinterherkommt. Man muss nicht alles in einen Satz reinpacken. Also beliebt sind also im Moment, es gibt also auch so Moden beim Schreiben und im Moment ist also eine ganz beliebte Mode Partizipialkonstruktionen, also mit einem Partizip. Die haben den Vorteil, man kann dann sagen, die vor dem Bett zerknüllt liegende Hose, das kann man natürlich auch noch weiter ausbauen, die vor dem Bett mit viel Kraft zerknüllte Hose, lässt sich immer weiter ausbreiten, weil man kann dort also so alle Infos, die man nicht mehr braucht, das ist so eine Art Abfallkorb, schmeißt man da mal rein und vergisst, dass es also natürlich sehr, sehr schwer lesbar wird. Also auch da hilft oft, wenn man einfach streicht. Die Hose vor dem Bett reicht oft auch aus. Und das ist auch vor allem, wenn viele Nebensätze sind. Der Held, der mit frisch lackiertem Haar das in der seinem Lieblings Friseur, den er jede zwei Wochen aufsuchte, gegelt worden war, nachdem und so weiter und so fort. Ich meine, Thomas Mann muss man eins zugute halten. Er hat am Schluss seiner Sätze gewusst, wo er angefangen hat. Aber ich erlebe das oft, dass man am Schluss, die Autoren am Schluss nicht mehr wissen, was sie eigentlich am Anfang sagen wollten.
Und das ist für den Leser natürlich eine Katastrophe. Denn wer solche Texte vor sich hat, der versagt letztlich dann die Zuneigung und kippt das Ding irgendwann weg und hört auf zu lesen. Mir ist es oft so gegangen, vom Rezensieren von Texten, dass man aber sagt, großer Gott, es ist einfach eine Zumutung, es ist Arbeit, so etwas zu lesen, warum soll ich mir das antun? Und dieser Autor ist für mich eigentlich verloren als Leser, weil den packe ich natürlich nicht wieder an, weil das ist ja der mit den schrecklichen Partizipialkonstruktionen und oh Gott, der hat ja seine Charaktere nicht im Griff. Also ich denke, man muss immer an den Leser denken und darum ist es ja so unglaublich wichtig, lekturieren zu lassen, damit man in irgendeiner Weise den Erkenntnisschluss fördert, dass man einfach dann auch die Reihenfolge der Begebenheiten in irgendeiner Weise strukturiert, dass man den Handlungsbogen nicht verlässt, den Spannungsaufbau, dass man Personen, also immer wieder habe, die eingeführt werden, dass man die auch entweder ausführen muss, dann verschwinden die plötzlich, da kommt da irgendwie eine Frieda tritt ins Leben, aber plötzlich ist sie nicht mehr da, man überlegt die ganze Zeit, ja wo ist denn die gute Frieda geblieben?
Und auch, dass Figuren wirklich zu Menschen werden, also dass Figuren wirklich Menschen, Buchmenschen sind, die ich durch ein gefühlt echtes Leben begleite, nicht, dass sie Handlungserfüller sind des Autors und nur das tun, also dass der Leser das Gefühl bekommt, hier tut eine Figur das, was der Autor sich für sie ausgedacht hat. Das ist das Schlimmste, was Ihnen als Autor passieren kann, dass der Leser das von Ihnen denkt. Und richtig toll ist, wenn er vergisst, dass er ein Buch in der Hand hat und mit der Figur lebt und fiebert. Und das geht nur übers Gefühl und ihre eigenen Gefühle und darüber, dass Figuren menschlich werden. Ein Punkt ist dabei, dass Figuren nicht nur gut oder nicht nur böse sind, sondern wirklich vielschichtig. Wir alle haben mal einen schlechten Tag und auch die beste Protagonistin ist mal eine Zicke und sowas lässt eine Figur schon menschlich sein. Ein Held, der immer nur gut ist, ist gähnend langweilig.
Vor allem am Anfang. Also ich lese immer wieder mal queer, bei anderen Autoren auch. Und mir fällt oft auf, man versucht vor allem das Erste, den Fehler habe ich auch gemacht, man will zuerst die ganze Lebensgeschichte dieser Person, interessiert keine Sau. Also ganz einfach, man fängt mit einer Handlung, also solche Techniken kann man lernen. Man kann in Schulungen gehen. Die Federwelt lesen, da gibt es Fachzeitschriften, da gibt es Internetforen, also das gibt es eine Menge
Angebote. Das wäre jetzt meine Abschlussfrage, da wir jetzt leider schon wieder mit den 30 Minuten um sind. Also was kann ich denn tun, damit ich mich einfach weiterbilde in dieser Richtung? Also ich kann die Federwelt lesen, Was kann man noch tun?
Also ich empfehle ganz ehrlich, immer wieder, auch am Telefon, in allen Gesprächen mit Coaching-Kunden, die Bücher von Hans-Peter Röntgen, 3 Seiten für ein Exposé, 4 Seiten für ein Halleluja. Und bevor Sie auf einen freien Lektor wie mich oder Hans-Peter zukommen, bitte lesen Sie 4 Seiten für ein Halleluja. Es werden Ihnen die Augen für die Helfer geöffnet. Putzen Sie aus Ihrem Manuskript selber schon mal raus, was Sie können. Schicken Sie unseren Kollegen jemanden, der Ihnen zusagt persönlich, die ersten paar Seiten. Sie bekommen Anregungen, was Sie weiter alleine machen können und gehen so das Stück für Stück weiter. Und natürlich besuchen Sie Kurse, besuchen Sie die Buchmesse, bilden Sie sich fort, lesen Sie Bücher und überhaupt lesen, ne, Hans-Peter? Lesen.
Ja, und schreibt, egal was. Schreibt jeden Tag was, lest alles, was irgendwie lesbar ist.
Also jeden Tag. Jeden Tag.
Jeden
wirklich.
Tag.
Genau. Und kein Tag ohne Nulla dies sine linea. Heißt es so schön. Kein Tag ohne Zeile.
Genau. Und wenn es die Werbung von Aldi ist.
Naja, also das letzte Streik.
Ja, die können nämlich wirklich kurz formulieren.
Nein, das kann ich jetzt nicht mehr akzeptieren. Es muss jetzt ein Schluss sein, denn Aldi hat uns nicht bezahlt. Die Federwelt hat uns großzügig entlohnt. Patricia hat mir vorher die Taschen gefüllt, damit ich sie hier erwähne. Aber Aldi, da habe ich nicht mal eine Tüte Cornflakes gekriegt. Nee, also das möchte ich nicht. Wie auch immer, ich muss leider hier schließen, weil wir die 30 Minuten unten haben. Wir haben also jetzt 4x 30 Minuten Lektorat und Self-Publishing gehabt auf dieser Messe. Das ist etwas Neues gewesen, weil wir in dieser Form ein langes Thema in Blöcken zerrissen noch nicht gemacht haben. Es ist nicht ganz einfach gewesen, muss ich zugeben. Besser wäre es wahrscheinlich, so etwas konzentrierter zu ziehen, weil ja doch viele Aspekte wir hatten. Wie finde ich einen Lektor? Wie gehe ich damit um? Was kostet das? Wie schaffe ich ein Vertrauensverhältnis? Welche Rolle spielt der überhaupt, der unbekannte Zweite? Ja, was hat der eigentlich zu tun? Das ist ja eine ganz schwierige Definition. Was macht denn ein Lektor? Zu lernen, dass er also nicht das Manuskript hochjubelt, sondern dass er mit dem Text arbeitet. Das sind ja ganz, ganz neue Aspekte, die wir hier vielleicht auch erst kennengelernt haben. Anke ist so heiß darauf, noch einen Satz zu sagen, dass ich ihr das Schlusswort gebe.
Echt? Ja, was ich unbedingt noch sagen muss, dass wir die Perspektiven vergessen haben. Und bitte, bitte, bitte auch da immer drauf gucken. Ja, die unklare und sich verwischende Perspektive.
Wir können noch über die Perspektiven sprechen, denn es gibt keinen weiteren, der... Ah, wir haben Zeit. Bis 18 Uhr.
Das nicht. Okay,
wunderbar.
Aber wir können 5 Nachminuten geben für die
Perspektive, natürlich. Also
wenn wir noch dürfen,
wenn es hier keinen gibt, dann bitte Perspektiven.
Also was sehr häufig passiert am Anfang ist, dass die Autoren tatsächlich nicht genau wissen, aus wessen Sicht sie schreiben. Und dann passiert es, dass sie in verschiedene Köpfe huschen. Und mal von dem schreiben. Und ich als Leser bin völlig verwirrt und weiß gar nicht, wer ist denn hier die Hauptfigur? Wer erzählt mir hier was? An wen soll ich mich binden? Wem folge ich durch die Handlung? Manchmal gibt es natürlich den Fall, ich muss ganz dringend wissen, etwas, was meine Figur nicht weiß. Wie mache ich denn das? Dann gibt es immer noch sowas wie ein Camera Eye, die Kameraperspektive. Und verschaffen Sie sich dieses Wissen, dass es das gibt. Schaffen Sie sich einen Überblick darüber, in welche Möglichkeiten Ihnen offen stehen. Und versuchen Sie wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist für Ihre Geschichte, für das Kapitel, das Sie gerade schreiben oder auch für den Absatz, den Sie gerade schreiben, die optimale Perspektive. Und versuchen Sie wirklich, dass Ihnen immer klar ist, wer erzählt hier gerade was. Und passen Sie auf, dass Ihre Figur nicht etwas beschreibt, was Sie selber gar nicht sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen und so weiter kann.
Diese Techniken kann man alle. Ich habe auch so angefangen, in jede Volkshochschule, in jede Stadt werden so Schreibkursen angeboten. Und das würde ich auch empfehlen, wirklich einmal da reingehen. Es sind Gleichgesinnte, das macht Spaß. Das sind 10 Leute oder 20 Leute, die wollen alle das Gleiche schreiben lernen. Und das motiviert unheimlich. Also ich habe das am Anfang wirklich auch bei bekannten und weniger bekannten Autoren solche Workshops gemacht. Und es war total schön. Also es macht auch Spaß, man lernt zusammen, weil man, wenn man am Anfang nur das Buch liest, also über Techniken, ist vielleicht schwierig. Also die Perspektive fand ich jetzt am Anfang auch schwierig.
Ja.
Es ist sehr schwer wegen dieser dritte und so weiter. Lass mal. Und mit anderen Leuten, dann kann man sich eine kleine Gruppe zusammentun. Ich hatte eine sogenannte Romangruppe. für 4 Jahren und aus dieser Romangruppe sind, ich glaube, 5 Romanen. Eine Freundin von mir, historische Romane, ich mit meinem Zeug und noch andere. Und wir haben dann uns gegenseitig lektoriert. Ich habe die Leute alle in diese Schreibworkshops kennengelernt. Also nur so als...
Also der Hinweis vielleicht noch auch vom Selbstverständnis. Als Autoren sagen wir immer, Handwerk ist Schreiben. Die Kunst, die kommt dann vielleicht irgendwann mal. Und wir sind ja in Deutschland so trainiert, dass es immer mit dieser Genietheorie, angeblich fällt das Genie vom Himmel und der kann dann gleich schreiben. Und ich habe Bücher publizieren müssen, sage ich mal ganz früher, wo sogar noch Fehler drin waren, weil der Autor meinte, das ist mir aber in dem Moment so aus der Feder geflossen, das musst du stehen lassen. Ich sage, großer Himmel, das weiß ja derjenige, der das liest nicht, der kriegt ja da also die Krätze, wenn er das liest. Nein, das ist also mein Originalstil und den muss ich beibehalten. Also Schreiben ist Handwerk. Handwerk muss man lernen. Für das Handwerk muss man was tun. Also leider Gottes bedeutet das Arbeit. Arbeit mit dem Text, Arbeit, ich sage immer, im Steinbruch des Wortes kämpfe ich rum und meißle da an meinen Sätzen und meißle an meinen Worten. Man muss, jedes Wort hat einen anderen Wert, hat eine andere Bedeutung und all das muss man geschickt miteinander verweben, damit es vielleicht eines Tages Kunst wird. So, jetzt entlassen wir euch mit einem herzlichen Dankeschön. Erstmal vielen, vielen Dank an meine wunderbaren Gesprächspartner und vielen Dank an das Publikum, dass Sie hier ausgehalten haben und dass Sie die Freude hatten, hier auf der Buchmesse sich vielleicht mit ein paar kleinen Gedanken weiterbilden zu können. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und vielen Dank an Ruprecht Frieling, der hier 4-mal moderiert hat, diese Serie und auch verschiedene.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.